Die Klimakrise verständlich erklärt. Ein ruhiger Überblick für alle, die neu ins Thema einsteigen. Ein Beitrag von jedesleben.de. Was ist die Klimakrise? Warum entsteht sie? Was bedeutet sie für Deutschland und was hilft heute wirklich? Was ist die Klimakrise? Einfach erklärt. Die Klimakrise bedeutet, die Erde erwärmt sich, weil wir Menschen seit langer Zeit große Mengen Kohle, Öl und Gas verbrennen. Dabei entstehen Gase wie CO2 und Methan. Diese Gase sammeln sich in der Atmosphäre und halten Wärme zurück, ähnlich wie eine zusätzliche Decke um die Erde. Das klingt zuerst klein, hat aber große Folgen. Denn Klima ist nicht nur Temperatur. Klima beeinflusst, wie viel Wasser verfügbar ist, welche Pflanzen wachsen, wie häufig es Hitzewellen gibt, wie stabil Ernten sind und ob Tiere und Menschen in bestimmten Regionen gut leben können. Darum sprechen viele nicht nur vom Klimawandel, sondern von der Klimakrise. Es geht nicht um ein bisschen anderes Wetter, sondern um Veränderungen, die Gesundheit, Natur, Nahrung, Wasser, Wirtschaft und Sicherheit betreffen. Ein wichtiger Unterschied vorweg: Wetter ist nicht Klima. Wetter beschreibt, was heute oder in den nächsten Tagen passiert: Regen, Sonne, Wind oder Temperatur. Klima beschreibt dagegen typische Muster über viele Jahre. Ein einzelner kalter Tag widerlegt die Klimakrise deshalb nicht. Entscheidend ist der langfristige Trend. Warum wird die Erde wärmer?
Die Ursache der Erwärmung ist gut verstanden. Wenn wir Kohle, Öl und Gas verbrennen, etwa in Autos, Heizungen und Kraftwerken, entsteht das Gas CO2. Dazu kommt Methan, das vor allem in der Tierhaltung freigesetzt wird. Beide Gase sammeln sich in der Luft. Diese sogenannten Treibhausgase wirken wie eine Decke. Das Sonnenlicht erreicht die Erde weiterhin und erwärmt sie. Ein Teil der Wärme, die von der Erde zurück ins All strahlen würde, wird von den Gasen aber festgehalten. Je mehr Treibhausgase in der Luft sind, desto mehr Wärme staut sich. Fachleute nennen das den Treibhauseffekt. Eine Grafik im Artikel zeigt das so: Treibhausgase halten einen Teil der Wärmestrahlung zurück. Je dichter diese Decke, desto wärmer wird es. Wichtig ist auch, über die Ursache besteht in der Wissenschaft kein ernsthafter Zweifel. 99% der Klimaforscherinnen und Klimaforscher sind sich einig, dass die Erderwärmung vom Menschen verursacht wird. Das zeigen aktuelle Auswertungen wissenschaftlicher Fachveröffentlichungen, unter anderem von der NASA sowie den Studien von Cook und Kollegen aus dem Jahr 2013 und Leiners und Kollegen aus dem Jahr 2021. Warum sind 1,3 Grad so viel? Seit Beginn der Industrialisierung ist die Erde im Durchschnitt rund 1,3 Grad wärmer geworden. Einzelne Jahre lagen bereits über 1,5 Grad.
1,3 Grad heißt nicht, dass jeder Tag überall genau 1,3 Grad wärmer ist. Gemeint ist der globale Durchschnitt über Land, Meere, Jahreszeiten und Regionen hinweg. Schon kleine Veränderungen in diesem Durchschnitt verschieben Wetterextreme, Wasserverfügbarkeit, Ernten und Lebensräume. Ein Blick in die Erdgeschichte macht das greifbar. Zwischen heute und der letzten Eiszeit liegen global nur etwa 4 bis 5 Grad Unterschied. Wenige Grad im Mittel können also ganze Klimazonen verschieben. Eine Grafik dazu zeigt die globale Durchschnittstemperatur seit 1880 als Abweichung vom vorindustriellen Niveau. Die Daten stammen von der NASA. Der Trend führt klar nach oben. Man muss dafür nicht einmal komplizierte Diagramme lesen. Der Klimaforscher Ed Hawkins hat die Erwärmung in die sogenannten Warming Stripes übersetzt, eine Farbfolge, die den Trend auf einen Blick zeigt. Diese Streifen kommen ohne Zahlenachse aus. Jeder Streifen steht für ein Jahr. Je blauer, desto kühler, je roter, desto wärmer war das Jahr. Aus einem tiefen Blau der frühen Jahre wird ein kräftiges Rot der Gegenwart. Was Deutschland schon heute spürt: Die Klimakrise ist keine Geschichte, die nur in der Arktis oder in fernen Ländern spielt. Ihre Folgen sind längst in Deutschland angekommen, bei Hitze, beim Wasser und in der Natur.
Besonders deutlich wird das mit Blick auf jüngere Generationen. Eine Studie im Fachblatt Science zeigte 2021, dass ein Kind, das 2020 geboren wurde, im Laufe seines Lebens deutlich mehr Extremereignisse erlebt als jemand, der 1960 geboren wurde. Bei Hitzewellen liegt die Belastung unter heutiger Klimapolitik ungefähr beim Siebenfachen. Eine Grafik bringt es auf den Punkt. Ein 2020 geborenes Kind erlebt im Lauf seines Lebens rund 7-mal so viele Hitzewellen wie die Generation von 1960. Hitze und Gesundheit. Am unmittelbarsten spürbar ist die Hitze. Sie ist nicht nur unangenehm, sondern ein echtes Gesundheitsrisiko. Das Robert-Koch-Institut schätzt für heiße Sommer jeweils mehrere tausend zusätzliche Todesfälle in Deutschland. Betroffen sind vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Auch die Zahl der heißen Tage nimmt zu. Laut Umweltbundesamt hat sich die Zahl der Tage über 30 Grad seit den 1950er Jahren mehr als verdreifacht. Eine Grafik zeigt die heißen Tage pro Jahr in Deutschland. Einzelne Jahre schwanken. Die Richtung ist klar nach oben.
Wie stark solche Hitze inzwischen ausfallen kann, zeigte der Sommer 2026. Der Deutsche Wetterdienst sprach von einer Rekordhitzewelle. An 252 Wetterstationen wurde es so heiß wie nie seit Beginn der Messungen. Der vorläufige Spitzenwert lag bei 41,8 Grad. In Leipzig stand der Straßenbahnverkehr zeitweise still, weil Fugenmasse in den Gleisen durch die Hitze weich wurde. Straßen und Schienen sind für solche Temperaturen bisher kaum ausgelegt. Eine weitere Grafik listet die höchsten in Deutschland gemeldeten Temperaturen, mit mehreren neuen Höchstwerten Ende Juni 2026. Wasser, Dürre und Starkregen. Hitze ist dabei nur eine Seite der Klimakrise, die andere ist Wasser. Mal fehlt es über lange Zeit, mal fällt es in kurzer Zeit in zerstörerischen Mengen. In vielen Regionen Deutschlands sinken die Grundwasserstände, Böden trocknen aus und Bäche führen weniger Wasser. Gleichzeitig steigt der Bedarf durch Landwirtschaft, Haushalte und Industrie. 2025 rief der Deutsche Städtetag bereits im Frühjahr zum Wassersparen auf. Fehlt Wasser über längere Zeit, kann daraus auch ein Sicherheitsproblem werden, etwa wenn im Ernstfall Löschwasser knapp wird.
Auf den ersten Blick wirkt es widersprüchlich, dass dieselbe Klimakrise sowohl Dürre als auch Überschwemmungen verstärkt. Tatsächlich hängen beide Entwicklungen zusammen. Eine wärmere Atmosphäre kann Böden stärker austrocknen und zugleich mehr Wasserdampf aufnehmen. Fällt der Regen dann, kommt er häufiger als Starkregen. Ausgetrocknete Böden nehmen dieses Wasser schlechter auf, Flüsse schwellen schnell an. Wie verletzlich Siedlungen und Warnsysteme gegenüber solchen Extremen sind, zeigte die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021, bei der über 180 Menschen starben. Tiere und Lebensräume. Die Klimakrise verändert nicht nur das Wetter, sondern auch die Lebensräume von Tieren und Pflanzen. Wird es wärmer, verschieben sich diese Lebensräume. Manche Arten wandern in Regionen, die früher zu kalt für sie waren. Nach Deutschland gekommen sind zum Beispiel die asiatische Hornisse, die heimische Insekten und Honigbienen unter Druck setzt, und die asiatische Tigermücke, die Krankheiten übertragen kann. Ihre Ausbreitung wird allerdings nicht allein durch die Klimakrise ausgelöst. Mildere Winter, wärmere Sommer und der globale Warenverkehr begünstigen sie ebenfalls. Die Klimakrise ist dabei ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige. Andere heimische Arten leiden zugleich unter Hitze, Dürre und dem Verlust ihrer Lebensräume.
Besonders hart trifft es Tiere, die nicht einfach ausweichen können. Mauersegler etwa nisten oft unter Dächern. In heißen Sommern heizen sich diese Nester stark auf und Jungvögel springen heraus, obwohl sie noch nicht fliegen können. Auch weit entfernte Veränderungen wirken auf uns zurück, zum Beispiel das Schmelzen von Eis und Gletschern. Eis und Schnee wirken wie ein Spiegel. Sie werfen einen großen Teil des Sonnenlichts zurück ins All. Fachleute nennen das den Albedo-Effekt. Schmilzt das Eis, kommt darunter dunkles Wasser oder dunkler Fels zum Vorschein. Diese Flächen nehmen mehr Wärme auf, wodurch noch mehr Eis schmilzt. Eine Grafik veranschaulicht diesen Kreislauf. Helles Eis wirft Sonnenlicht zurück, dunkles Wasser und Fels nehmen die Wärme auf. Dadurch schmilzt noch mehr Eis. Gletscher sind dabei mehr als Bergkulisse. Sie speichern Wasser und geben es im Sommer langsam an Flüsse ab. Verschwinden sie, fehlt dieser Speicher, ausgerechnet in den heißen Monaten. Seit wann wir Bescheid wissen? Vieles davon ist seit langem bekannt, deutlich länger als viele denken. Dass mehr CO2 in der Luft die Erde erwärmt, berechnete der schwedische Forscher Svante Arrhenius bereits 1896, also vor rund 130 Jahren.
1988 warnte der NASA-Forscher James Hansen den US-Senat. Im selben Jahr wurde der Weltklimarat IPCC gegründet. Es folgten die großen Klimagipfel Rio 1992, Kyoto 1997, Paris 2015.
Schon 1978 hatte der Wissenschaftsjournalist Heumer von Ditfurth im ZDF einem Millionenpublikum erklärt, welche Folgen der CO2-Anstieg haben würde. Das Wissen war also da. Trotzdem stiegen die weltweiten Emissionen weiter. Eine Grafik zeigt genau das. Trotz Rio, Kyoto und Paris sind die weltweiten CO2-Emissionen weiter gestiegen. Die Daten stammen vom Global Carbon Project. Warum trotzdem so wenig passiert ist? Wenn das Wissen so lange vorliegt, warum wurde dann so wenig getan? Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Grund liegt bei Unternehmen, die viel Geld mit Kohle, Öl und Gas verdienen. Eine Analyse von Harvard-Forschern zeigte 2023, dass die eigenen Wissenschaftler des Ölkonzerns ExxonMobil die Erderwärmung schon zwischen 1977 und 2003 erstaunlich genau vorhergesagt hatten. Nach außen wurde jahrzehntelang trotzdem Zweifel an der Klimaforschung gestreut.
Auch die Politik bremst häufig. Die AfD stellt wissenschaftlich gut belegte Klimazusammenhänge immer wieder in Frage oder relativiert sie und fordert den Ausstieg aus internationalen Klimaabkommen. Teile der Union haben Klimaschutzmaßnahmen wiederholt verzögert, abgeschwächt oder als Belastung dargestellt, etwa beim Heizen, beim Verkehr und beim Tempo der Energiewende. Eine Übersicht im Artikel zeigt, wie Fachleute die Wahlprogramme der Parteien beim Klimaschutz bewerten, auf Basis des Tagesschau-Programmvergleichs zur Bundestagswahl 2025. Hinzu kommen Verteilungsfragen. Laut Oxfam verursacht das reichste 1% der Weltbevölkerung ungefähr so viele Emissionen wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Eine Grafik macht das sichtbar. Das reichste 1% verursacht doppelt so viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Klimaschutz ist deshalb auch eine Frage von Gerechtigkeit. Wie schwierig konkrete Veränderung ist, zeigte die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz. Unter Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck wurde der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt und der Abschied von Öl- und Gasheizungen erstmals ernsthaft angegangen. In der öffentlichen Debatte wurde daraus der Heizhammer, aus einer Sachfrage wurde ein Kulturkampf. Das zeigt vor allem eines: Klimapolitik braucht Mehrheiten, die auch gegen Widerstand handeln.
Trotz dieser Bremsen gibt es Fortschritt. Eine Grafik zeigt, der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Stromverbrauch stieg von rund 6% im Jahr 2000 auf über 55% im Jahr 2025. Ein weiterer Grund, warum lange wenig passierte, ist subtiler. Viele Menschen fühlen sich beim Thema Klima vor allem schuldig, wegen Fliegen, Autofahren oder Fleisch. Der Begriff des persönlichen CO2-Fußabdrucks wurde in den frühen 2000er Jahren stark durch eine Kampagne des Ölkonzerns BP verbreitet. Er lenkt den Blick auf das eigene Verhalten und weg von den Unternehmen und politischen Entscheidungen, die den größten Anteil tragen. Persönliches Verhalten zählt durchaus, aber die alleinige Verantwortung bei Einzelnen abzuladen, ist irreführend. Was wirklich hilft? So ernst die Lage ist, es gibt gute Nachrichten. Die wichtigsten Lösungen sind längst vorhanden. Strom aus Sonne, Wind und Wasser ist erprobt, wächst schnell und ist oft günstiger als fossile Alternativen. Im Jahr 2000 lag der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Stromverbrauch bei rund 6%. 2025 waren es über 55%.
Warum nicht weiter auf Kohle, Gas oder Atom setzen? Kohle ist der klimaschädlichste Weg der Stromerzeugung. Gas ist ebenfalls fossil und hält Deutschland abhängig von Energieimporten, etwa aus den USA, Norwegen oder anderen Lieferländern. Kurzfristig kann es eine Rolle spielen, es bleibt aber fossil. Atomkraft ist teuer, braucht im Bau sehr lange und hat das Problem des Mülls bis heute nicht gelöst. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht Klimaschutz oder Wohlstand, sondern wie schnell die günstige, saubere Technik ausgebaut wird. Eine Übersichtsgrafik stellt Sonne, Wind und Wasser den fossilen und atomaren Alternativen gegenüber. Ähnlich ist es beim Auto. Der Verbrennungsmotor verliert viel Energie als Wärme. Ein Elektromotor nutzt die Energie deutlich effizienter. Eine Grafik zeigt, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich die Räder antreibt. Der Verbrenner verliert rund 2/3 als Wärme, der Elektromotor kaum. China ist bei der Elektromobilität bereits weiter. Dort fährt ein großer Teil der Neuwagen elektrisch. Viele Modelle sind günstiger als in Deutschland. Wird der Umstieg zu lange hinausgezögert, droht die deutsche Industrie den Anschluss zu verlieren.
Ein Faktencheck im Artikel nimmt außerdem 4 verbreitete Vorurteile gegen E-Autos auseinander. Was du selbst tun kannst.
Aus all dem folgt eine ganz praktische Frage. Was kann man selbst tun? Niemand muss perfekt sein, aber es hilft zu wissen, welche Schritte tatsächlich viel bewegen und welche eher wenig. Wissenschaftliche Auswertungen, unter anderem von Wines und Nicholas aus dem Jahr 2017 und vom Resources Institute, ergeben, sortiert nach eingespartem CO2 pro Person und Jahr, etwa diese Reihenfolge. Erstens, autofrei leben oder Autofahrten stark reduzieren. Das spart rund 2,4 Tonnen CO2 pro Jahr. Zweitens, seltener fliegen, rund 1,6 Tonnen je Langstreckenflug. Drittens, auf Ökostrom umstellen, rund 1,5 Tonnen pro Jahr. Viertens, weniger oder gar keine tierischen Produkte essen, rund 0,8 bis 1 Tonne pro Jahr. Fünftens, effizient heizen, also Wärmepumpe statt Öl und Gas und gut dämmen, rund 0,5 bis 1 Tonne pro Jahr. Sechstens, Lebensmittel nicht wegwerfen, rund 0,3 Tonnen pro Jahr. Und siebtens, politische Beteiligung, also wählen, sichtbar werden, mitreden. Das ist der systemische Hebel. Wie stark jeder Hebel bei dir wirkt, hängt von deinem Leben ab. Wer viel fliegt, spart am meisten beim Fliegen. Wer täglich Auto fährt, beim Auto. Die Werte sind Richtgrößen für ein Leben in einem wohlhabenden Land. Der siebte Punkt lässt sich nicht in Tonnen messen und ist trotzdem besonders wichtig. Wer wählt, sichtbar wird und mit anderen spricht, verändert die Rahmenbedingungen für alle, nicht nur den eigenen Verbrauch.
Kleine Dinge wie Mülltrennung oder Stoffbeutel sind nicht falsch, gehören aber nicht zu den großen Hebeln. Einer der größten Hebel, den man täglich selbst in der Hand hat, liegt auf dem Teller. Eine große Oxford-Studie kam 2023 zu dem Ergebnis, dass eine pflanzliche Ernährung deutlich weniger Treibhausgase verursacht als eine fleischreiche. Eine Grafik zeigt, was eine pflanzliche Ernährung pro Person und Jahr einsparen kann, mit Zahlen aus dem Veganrechner auf jedesleben.de. Und schließlich zählt Sichtbarkeit. Menschen orientieren sich an Menschen. Eine Solaranlage auf einem Dach macht es wahrscheinlicher, dass Nachbarn nachziehen. Dazu gehört heute auch das Netz. Wer Kanälen folgt, die fundiert über die Klimakrise informieren und deren Beiträge teilt, liked und kommentiert, erhöht ihre Reichweite und damit die Zahl der Menschen, die sehen, dass sich etwas bewegen lässt.
Fazit: Fasst man alles zusammen, ergibt sich ein klares Bild. Die Klimakrise entsteht durch Treibhausgase, die der Mensch vor allem durch Kohle, Öl und Gas freisetzt. Sie verändert nicht nur Temperaturen, sondern auch Wasser, Gesundheit, Natur, Landwirtschaft und Sicherheit. Deutschland ist bereits betroffen durch Hitze, Trockenheit, Starkregen und veränderte Lebensräume. Das Wissen darüber ist alt. Gefehlt hat lange vor allem der politische und wirtschaftliche Wille. Einzelne Menschen tragen nicht die alleinige Schuld, sind aber auch nicht machtlos. Und die wichtigsten Lösungen, also erneuerbare Energien, Elektromobilität, weniger Tierprodukte und politische Beteiligung, sind vorhanden. Verständliches Wissen ist der erste Schritt, um nicht aus Überforderung wegzuschauen. Wer versteht, was passiert, kann gezielter handeln, im Alltag, im Gespräch mit anderen und bei politischen Entscheidungen. Die Klimakrise ist kein einzelnes Problem, sondern verändert viele Lebensbereiche gleichzeitig. Genau deshalb braucht es beides: Wissen und politische Entscheidungen, technische Lösungen und gesellschaftlichen Druck. Zum Schluss ein Gedanke, der Mut macht. Du bist nicht zu klein, du bist nur zu leise. Einzelne Menschen bewegen oft mehr, als sie denken. Alle Quellen, Grafiken und weiterführenden Artikel findest du im vollständigen Beitrag auf jedesleben.de.